Ein Thema, Josua Kapitel 10, von Vers 1 bis 5, da heißt es: Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und vertilgt habe, dass er Ai und seinem König ebenso getan, wie er Jericho und seinem König getan hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte wären, da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, und es war größer als Ai. Und alle seine Männer waren Helden. Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Biriam, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachis, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen: Kommet zu mir herauf und helfet mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josua und mit den Kindern Israel Frieden gemacht. Da versammelten sich und zogen herauf die fünf Könige der Amoriter, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachis, der König von Eglon, sie und alle ihre Heerlager, und sie lagerten sich wieder Gibeon und stritten wieder dasselbe. Soweit Gottes Wort. In der letzten Stunde, da schlossen wir das Wort, wie die Situation um Gibeon war. Damit wurden sie dienstfähig, diese Gibeoniter, am Altar Gottes. Das ist eine gewaltige Aussage. Das Bild der Heiden und Feinde sind wir. Alle, die mit Israel durch die Wüste wanderten, nannte man außerhalb Israels Fremdlinge. Der Fremdling unter dem Gesetz und unter der Beschneidung war dem Israeliten gleichgestellt. Die Gibeoniter waren Fremdlinge und wohnten in ihrem Besitz inmitten Israels. Das Erbteil ihres Besitzes, der Gibeoniter, deutet auf uns hin, die wir zwar der Bündnisse und Verheißungen der Väter aller Glaubensgroßtaten außerhalb standen und nun doch teilhaftig geworden sind der Segnung des großen Gottes in der Verbundenheit seines Altars. Wovon nun diese Gibeoniter unsere Schattenbilder geworden sind, beachten wir bitte und merken wir es uns gut: Dienst tun am Altar Gottes und für den Altar. Ja, das wundert uns, dass ausgerechnet Gibeon den Dienst am Altar oder zum Altar hin verrichten durfte. Das ist für unser Verständnis vom Neuen Testament her wunderbar. Denn der Vorgang ist zugleich auch der unsere. Denn der Herr ist es, Er hat uns zu Priestern seinem Gott und Vater gemacht, 1. Petrus 2,5. Als Israel sich nach dem Buche der Richter später im Abfall befand, das ist hochinteressant, da taten sie dennoch den Dienst am Hause Gottes. Das heißt, die Israeliten in der Abfallzeit taten den Dienst am Hause Gottes nicht mehr. Wir lesen das ja. Aber die Gibeoniter taten ihn weiter. Auch wenn Israel mit ihrem Gesetz Mose zu Ende gekommen sind, da haben die Heiden heute, die Nationen, den Dienst praktisch übernommen und tun ihn weiter. Ein Bild von Israel und der Gemeinde, in das wir hier wunderbar hineinschauen dürfen. Zwischen dem Ende des Alten Testaments und der Orthodoxie auf der einen Seite und Gemeinde Jesu auf der anderen Seite. Und die Gibeoniter waren in den Jahrhunderten oft treuer als die 12 Stämme Israels. Wer wollte hier nicht das gewaltige Vorbild der Einverleibung der Heiden, der Nationen in die Gemeinde sehen? Und überdies sind wir dazu noch die Erben Gottes und Miterben Christi Jesu. Auch dann, wenn Gibeon sich ihre Stellung in Israel erschwindelt hatten. Wir kennen ja nun die Geschichte. So besitzen wir doch die Rettung durch die Liebe Gottes in seiner ganzen Gnade. Und das ist noch weit mehr als das, was Gibeon empfing. Alle Gibeoniter waren gleich uns Todeskandidaten. Und durch die Errettung Christi ist uns der Dienst an seinem Altar geworden, verbunden mit ewigem Leben. Wir freuen uns darüber. Darum hat an unserem Altar zu essen kein Recht, sagt das Neue Testament, die der Hütte dienen. Das Land Gibeon ist damit innerhalb Israels eine Enklave, ein Stück Land des Fluches in der Zeit des Alten Testaments gewesen. Wir erinnern uns des Berges Ebal, welches Fluch heißt, wo selbst dort nicht in Gerizim, sondern in Ebal der Altar aufgebaut wurde durch Josua. Und interessant ist, dass nach der Wüstenwanderung das Zelt der Zusammenkunft nach Silo in Gibeon aufgeschlagen wurde. In Gibeon. Wir haben dafür nur zwei Bibelstellen, das reicht. 1. Chroniker 16, Vers 39 und 2. Chroniker 1, Vers 3. Dort steht, dass auf den Höhen Gibeons das Zelt der Zusammenkunft aufgebaut wurde. Dort stand es lange Zeit. Über viele lange Jahre war darum dieses Zelt Gibeon, dieses Zelt der Zusammenkunft in Gibeon. Und nach Kapitel 10, Vers 1, haben wir hier eine sonderbare Geschichte vor uns. Sie ist spannend, sie ist hochinteressant, der Entwicklung wegen und der Merkmale des Feindes, aber auch Israels gegeneinander. Und mit einem Hintergrund ist das alles versehen, den wir auch erkennen wollen. Das, was Gottes Wort uns hier belehrend sagt, ist, dass anhand der Mitteilungen, wie Gott über seine Feinde waltet und handelt, der Herr derselbe ist, auch heute die Hand über die Seinen hat und zugleich auch seinen Sieg gibt. Wir müssen lediglich in der Bedingung des Sieges stehen. Paulus sagt es mit anderen Worten, er werde der Läufer, der Kämpfer, der Sportler werde nicht gekrönt, er habe denn gesetzesmäßig gekämpft. Wenn einer quer über das Rennbahnfeld läuft, um abzuschneiden, wird er disqualifiziert. Er eignet sich nicht, weil er die Regeln des Laufes nicht einhält. Und zwar mit allen, welche fest im Glauben damit rechnen. Das sind sie, an denen der Herr seinen besonderen Sieg erweisen will, auch heute noch. Leider ist es so, dass wir zu wenig auf den Herrn schauen. Dadurch blicken wir zu viel auf uns und das macht uns unfroh und undankbar. Das macht uns unsere Herzen unzufrieden. Wir brauchen mehr Verbundenheit mit unserem Herrn. Er allein ist es, der unsere Herzen aufhält und froh macht, auch in den Problemen unserer menschlichen Sorgen. Josua und seine Israeliten waren solche, die absolut mit der Hilfe und dem Eingriff des Herrn rechneten. Und wir wollen heute einige solcher Gedanken herausnehmen, die der Herr uns wertvoll machen möchte. Dass wir uns auch am Wort Gottes erfreuen können und Ermunterung und Auferbauung finden dürfen. Heute brauchen wir das Wort nötiger denn je, weil wir in der Zeit des Abfalles leben und weil auch gewaltige Abfallwirkungen unmittelbar der Gemeinde Jesu ins Haus stehen. Fundamental, das Wort Gottes aufzunehmen. Klar, wie es schon der Liederdichter sagt, sei mit deiner Klarheit bei uns. Das ist ein Punkt, der uns fehlt. In der Gemeinde Jesu ist alles verwischt und hin und her geschoben. Da ist nichts mehr, was oder nicht mehr viel, was da vorbildlich sich befindet und war. Die Menschheit geht unter in dem Wesen ihres Vaters der Lüge. Ohne Abstrich des Wortes Gottes und ohne etwas der Hinzufügung. Und daher ist's, er möchte uns nun durch dieses sein Wort und seinen Geist leiten, damit wir von ihm bis in die Tiefen dieses seines Wortes hinein gesegnet werden. Was war geschehen? Israel, ganz kurz nur, war über den Jordan bei reißendem Hochwasser gekommen. Die Feinde schlotterten. Den Feinden hatte es den Atem verschlagen. Dann wurde die große Festung Jericho eingenommen. Wegen Ungehorsam gab es eine furchtbare Niederlage durch Achan. Und dann stritten sie in eigener Machtvollkommenheit, in eigener Sache, können wir sagen, gegen Ai, und sie erlebten die zweite Niederlage. Dann erst gab Gott Sieg über den Ort Ai, und sie nahmen diese Stadt ein. Jetzt kamen sie in die Städte von Gibeon, mit denen sie sich verbunden hatten, ohne dass das Volk Israel es überhaupt wollte. Und zwar können wir sagen, durch Feindeslist war diese Verbindung zustande gekommen. Aber bedenken wir, dass auch da Gottes Zulassung waltete, nicht außerhalb seines Wissens, nicht außerhalb seines Willens. Wenn wir die Geschichte Simsons betrachten, da habe ich mich oft gefragt in meinen jüngeren Jahren, warum hat der Simson mit der Delila, einem Philisterweibe, so blöd gehandelt? Das hat er doch gar nicht nötig gehabt. Aber wenn wir weiterlesen, steht's dann geschrieben, da heißt es, die Sache war von Gott, um den Philistern einen Anlass zu geben. Sonderbare Wege lässt Gott auch in solchen Geschehnissen oft zu. Wir wollen's nicht in eigener Sache nachmachen. Es wäre total falsch. Aber bedenken wir, dass Josua und die Ältesten von Israel den Gibeonitern geschworen hatten, sie nicht auszutilgen. Der König von Jebus, das ist Jerusalem, das spätere Jerusalem war die Stadt Jebus, darum die Jebusiter. Jebus in Verbindung mit dem Einzug Davids als erster, der in die Stadt eindrang. Die Helden Davids standen oben auf den erstürmten Mauern und der Feldherr sagt, stopp, keiner geht hinüber, wir wollen David holen, damit er der Erste sei, ein Bild von Christus, der in allem der Erste sein soll. Und David betrat als Erster die Stadt Jebus. Darum wurde sie durch die vielen Jahrhunderte die Stadt Davids genannt. Und da kam der Friede. Der Friede heißt Salem. Da ist aus dem Jebus Salem ein Jerusalem geworden. Das ist Jerusalem, die Stadt der Jebusiter. Adonizedek, der König von, hörte nun von der Vernichtung Ais, wie er zuvor schon die Auslöschung von Jericho gehört und vernommen hatte. Und was der König getan, was man den Königen getan hatte. Und des Weiteren ward ihnen auch bekannt,
dass Gibeon mit Josua Frieden gemacht habe. Das hat den Adonizedek die Sprache verschlagen. Wie kann jemand mit Israel Frieden machen? Sie sind ja unsere Feinde. Nach Vers 2 ist mitgeteilt, dass Gibeon eine große Stadt war. Es heißt, wie eine der Königsstädte. Und alle ihre Männer waren Helden. Adonizedek war in einer ganz schrecklichen Lage. Das ist letztlich die Lage und Situation aller Feinde Gottes. Die wird nie Licht erfahren. Die Gottlosen werden ewiglich kein Licht mehr sehen. Wenn sie hier verschwunden sind, dann sehen sie und stehen sie noch einmal einen kurzen Augenblick oben am großen weißen Thron. Und dann ist ihnen das Licht für immer vergangen. Ganz klar, weil sie keinen lebendigen Gott auf ihrer Seite hatten. Der treue Herr möchte diese Bibelworte dazu benutzen, um unsere eigenen Herzen hier zu befestigen. Wie treu er ist, der uns die Verheißungen und die gewaltigen Zusagen seines Wortes im Neuen Testament hinterlassen hat. Damit wir im Bewusstsein leben, damit Christus beständig, wie Paulus sagt, vor unsere Seele gestellt ist. Die ganz sicheren Arme des Herrn und seiner Nähe um uns haben. Einstmals am Kreuz waren sie noch ausgebreitet, aber nachdem wir zum Herrn gekommen sind, sind seine Arme um uns geschlossen. Der Adonizedek hätte noch weitere 20 oder 30 Könige mobil machen können. Dann wäre es ihnen genauso ergangen wie jenen 5. Wer wollte letztlich dem Willen des allein lebendigen Gottes widerstehen, die sich hier gegen die Absichten Gottes in Bewegung setzten? Indem sie gegen Gibeon stritten, kämpften sie über Gibeon Lüge, Betrug, Hinterlist, Fluch, und jetzt kommt's, Eid zu Gott. Sie kämpften in der Schlussendlichkeit gegen Gott. Denn ein Schwur der Fürsten Israel ließ Gibeon und Gott über diese Dinge der Sünde, wie bei den Nationen, wie bei uns, verbunden sein. Bei uns war es ein anderer. Wir lesen davon, wo steht es in Hebräer 6, die zwei unveränderlichen Dinge werden da genannt. Und eines der beiden unveränderlichen Dinge ist der Eidschwur, wie es dort heißt. Da hat nicht ein irdischer Josua geschworen, sondern der himmlische Josua. Ha, das ist noch weit, weit mehr, was hier Christus, der lebendige Gott, der für uns ins Mittel getreten ist, geschworen hat. Wer sich heute gegen die Kinder Gottes stellt, der kämpft in der letzten Konsequenz gegen den lebendigen Gott selbst. Ich bin kein Prophet, ich sage nur hier Dinge, die wir aus der Heiligen Schrift entnehmen können, wonach wir heute schon sagen dürfen, dass auf die Gemeinde Jesu in den allernächsten Zeiten eine Verachtung von allen Christen, eine Verachtung von allen Gottlosen, eine Verachtung von allen Islamen, eine Verachtung von allen, was nicht ganz klar auf die Seite Jesu gestellt ist, erleben. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Denken wir daran, was gesagt war, dass wir in seinen Armen liegen. Die Gemeinde Jesu ist noch nicht ganz reif, sie ist fast reif, aber noch nicht ganz. Sie ist dann reif, wenn Nummer 1 des Wortes Gottes für unsere Zeit geworden ist, zu rufen, komme bald, Herr Jesus. Die allermeisten Gläubigen beten das noch gar nicht, obwohl es uns geheißen ist. Die Not wird uns dazu führen, die Not wird uns dazu treiben, dass wir also beten lernen. Herr, baten einst die Jünger, lehre uns beten. Und das Gebet der Jünger ist ein etwas anderes als unser Gebet heute unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Das muss man ihnen notfalls sagen, weil sie es nicht wissen. Darum redet auch der Herr vom Himmel als einstmals der Saulus auf dem Wege war, um die Gläubigen zu verfolgen und zu töten und um sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Da sagt Gott nicht, Saul, was verfolgst du meine erlöste, errettete, von mir geliebte Gemeinde? Eine Gemeinde, die ich lieb habe. Nein, was verfolgst du mich? Wer seine Gemeinde verfolgt, verfolgt Gott selbst. Und was aus einem solchen wird, der Gott verfolgen möchte, das können wir uns ausdenken. Bisher sind alle zu Schanden geworden. Und die es noch nicht geworden sind, die werden es in nächster Zeit. Denn er, Christus, muss herrschen und seine Herrschaft in Gerechtigkeit ausüben, bis der letzte Feind zum Schemel seiner Füße gelegt ist. Oft fragen wir uns, Herr Jesus, du hast doch die Macht, hau doch den Pferdefüßigen kaputt, du kannst das doch. Setz doch den Gottlosen Grenzen und Schranken, du vermagst das doch. Nun ja, Gott vermag es. Aber wir sind zu wenig verbunden mit seiner heiligen Gerechtigkeit. Wenn ich's wäre, ich rede hier von mir, der ich nichts bin, das ganz klar, da gäb's kein Satan mehr. Dafür bin ich auch nicht die Gerechtigkeit unseres Gottes. Wer die Seinen verfolgt, der verfolgt den lebendigen Gott. Wir wollen es uns merken. Das muss auch in der Zeit der Märtyrer in den Herzen der Glaubenden sehr nahe gewesen sein, wenn wir den Stephanus sehen, der war nicht aufgeregt. Der hat auch keine bösen Rachegedanken geäußert. Er war noch um ihr Seelenheil beschäftigt, eine Eigenschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist bezeichnend, dass wir in Vers 1 die Mitteilung haben, dass die Ursache, weshalb sie wieder Gibeon ziehen, jener der Grund ist, weil sie Frieden gemacht hatten. Ja, ja. Den Frieden, von dem die heute reden, der überschwappt von Niedertracht und Sünde, der hat sowieso keinen Halt. Darum, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann ist das plötzliche Verderben bereits gegenwärtig, dann kommt. Weil sie Frieden gemacht hatten, wurde Krieg inszeniert. Genau das betet bereits der David, der betet das einmal. Da sagt er im Psalmen, wenn er von Frieden redet, dann heuern sie einen Krieg an. Er redet von den Gesetzlosen, die auch in seiner Mitte waren. Weil er Frieden gemacht hatte mit dem Volke Israel. Da sehen wir, wenn heute jemand zum Frieden in Christo kommt, da freuen wir uns. Ne? Das ist ein Unterschied. Und die machen dann einen Krieg. Vom Grundsatz her ist es heute nichts anderes als das, was damals war. Die Auseinandersetzung zwischen Finsternis und Licht, das ist der Urgrund für die gesamten Geschehnisse. Und als diese Kanaaniter hörten, dass Israel mit Gibeon Frieden gemacht hatte, da fürchteten sie sich sehr, heißt es. Denn schon wussten sie, gleich geht's uns an die Gurgel. Sie fürchteten sich nicht, sondern sie fürchteten sich sehr, heißt es. Wenn die Kinder Gottes wüssten, wenn die das nur annähernd wüssten, was ihnen mit Christus und dem Worte des Herrn überhaupt und dem Glauben geschenkt ist, dann gäbe es nur noch furchtlose Gläubige. Da gäbe es keinen schleudernden Besen mehr unter dem Bett vor dem Niederlegen. Da wäre die große und alleinige Furcht bei denen, die draußen sind und nicht zur Gemeinde Jesu zählen. Nun, der Teufel hat es schon immer, er hat schon immer die vorhandenen Gegebenheiten verändert und ins Gegenteil gekehrt oder zu kehren gesucht und sich auch in der Gemeinde Jesu als Diabolos erwiesen. Denken wir nur einmal an die herrlichen Urgemeinden, die nur wenige Jahrzehnte nach Christus hinweggewischt waren. Das Einzige, was wir noch finden, sind gelegentlich Trümmerfelder, von denen man sagt, das war Ephesus, das war Laodicea. Der Durcheinanderwerfer aller Dinge der Ordnung. Gerade die Mitteilung in Vers 2 gibt uns neu Licht darüber, dass die Kanaaniter gar nicht zuerst den Israeliten die Front machten. Das wäre doch eigentlich das Nächste gewesen. Sondern sie wollten Gibeon auslöschen. Rachegedanken derer, die Frieden mit Israel schließen. Das alles, weil Gibeon sich mit Israel im Frieden zusammengefunden hatte. Und das ist auch heute noch so. Der Feind verbündet sich, wenn jemand Frieden mit Israel macht. Tja, da gibt's sofort eine islamische Allianz. Der Feind bietet alles auf. Keiner der fünf Könige ist zu Hause geblieben, mitsamt allen ihren Gerüsteten, die mobil zu machen waren, kamen sie. Obgleich Gibeon keinen König hatte, sondern eine große offene Stadt war, galt sie aber als eine Machtposition der Städte der Könige, hatte sie doch viele Kämpfer und erwiesene Helden. Aber sie wollten es gleich Israel machen und einen König und einer Stadt nach dem anderen zu schlagen. Sie ahmen jetzt die Dinge Israels nach. Und wenn sie erst einmal den Kleineren, nämlich jenes Gibeon, geschlagen haben, dann besitzen ihre Kämpfer mehr Mut, auch gegen Israel zu streiten. Aber diese Rechnung war ohne Gott gemacht. Und darin haben die Gottlosen vom Satan angefangen, bis herunter zum Kleinsten, immer Pech gehabt. Darum soll das nächste Ziel Gibeon sein, wie sie in ihrem Herzen zubereitet haben. Denn diese haben sich auf Israels Seite gestellt, darum sind sie unsere Feinde. Ja. Wer sich heute klar, ich sage nicht im Verborgenen, sondern ganz klar auf die Seite Jesu stellt, der wird auch selbst unter Christen als Feind behandelt. Das sage ich hier. Aber das sollte uns nicht entmutigen. Gerade erst jetzt. Wir sollten uns das auch gut merken und nicht vergessen, auf welcher Seite wir zu stehen haben. Das, was uns eigentlich kraftlos macht, ist, dass wir uns an Christus ausliefern, aber Lebensgebiete zurückbehalten. Das hat die Gemeinde Jesu durch zwei Jahrtausende immer dezimiert. Das ist die Schizophrenie der Bekenntnisbewegung einerseits, dass man Christus bekennt, und auf der Namensbenennung andererseits die Geistströmungen in der Gemeinde Jesu werden immer gewaltiger und rabiater. Dass ich bereits zum letzten Rest zähle, wer heute noch entschieden ist. Und wenn der Herr von der kleinen Herde redet, dann sollen wir wissen, dass eine kleine Herde nicht groß ist. Dort, wo die Masse ist oder die Vermassung, ist Christus nie gewesen. Durch all die 6 Jahrtausende hindurch. Wir finden, dass die beiden Begriffe Finsternis und Licht in der Auseinandersetzung heute schon ein Hochmaß erreicht hat. In beiden haben wir Sammlungen. Diese Sammlungen gehen durch das ganze Gotteswort bis hindurch nach Offenbarung Kapitel 16. Auch dort finden wir wieder zwei Sammlungen, die leider durch Gläubige vermischt und zusammengewürfelt und geworfelt werden. In Vers 13 bis 14 die Sammlung der Gottlosen und in Vers 15 bis 16 die Sammlung derer, die für das Leben bestimmt sind, über welche die Glückseligkeit ausgesprochen ist. Die Gläubigen, die reden zu viel nach, die sollten mehr nachforschen. Denn niemals, wenn das eins wäre, dann hätte Gott die Glückseligkeit über den Antichristus und seinen gottlosen Horden ausgesprochen. Das kann mir keiner erzählen. Und hier im Text sehen wir wieder eine solche Sammlung. Fünf Königtümer sammeln sich gegen das Licht. Worin sie sich völlig einig sind. Ich habe mal in einem kleinen Kreis gesagt, deshalb kam mir das eben an. Gott, ich kann es nicht verstehen, dass Gott ein Hobby hat. Er sammelt Flaschen. Und das sind wir. Das sind wir von Natur aus. Das kam mir gerade so. Es stieg in mir auf. Ich hatte gerade Kampf, soll ich sagen oder nicht. Ich habe es halt gesagt. Wir dürfen uns auf uns selbst nichts einbilden. Das, was wir hier sehen, das ist in kurzer Zeit verschwunden. Die Bibel nennt es wie des Grases Blume. Wenn der Teufel etwas plant, und das macht er gern und oft, da werden selbst Feinde über Nacht eins. Das war nicht allein bei Pilatus und Herodes so, als die beiden Feinde in jener Stunde Freunde wurden. Lukas 23, Vers 12. Allein nur, weil es um und gegen den Herrn Jesus ging, wurden sie Freunde. Feindschaft gegen Gott schafft Freunde in der verlorenen Welt. Das ist die Art des Feindes. Wie wir das in Vers 3 bis 4 lesen. Sich dagegen das Licht zu sammeln. Die Stadt der Gibeoniter war nun in einer ganz schrecklichen Lage. Auf der einen Seite hatten sie Israel belogen und betrogen. Und hatten demzufolge überhaupt keine Gnade zu erwarten. Auch wussten sie, dass ihr Versteckspiel bereits ans Licht gekommen war. Und jetzt fürchteten sie, das Dingen mit dem Eid, das kann der Josua bügelglatt lösen. Er braucht ihnen nur nicht zu helfen. Die waren in einer Lage. Josua braucht nur zurückzuhalten für ein paar Tage. Er kann ja den guten Willen zeigen und kommen, wenn er ein paar Tage wartet. Er macht die Schwerter erst schön scharf, sagt er. Das musste ja sein. Dann sind die Gibeoniter ohne dies vertilgt, ohne Israel. Denn das entspricht ja der Weisung Gottes, die Kanaaniter zu vertreiben. Da würden sie diese Last und Leute zahllos, ohne einen Finger zu krümmen. Und nach Vers 5, da zogen sie bereits mit ihren Heeren und Heerscharen heran. Sie kamen herauf und lagerten sich gegen Gibeon, lesen wir. Auf der anderen Seite Da begann bereits der Streit. Es gab schon Vorgeplänkel mit den Vortruppen. Dass es nur eine Frage von wenigen Tagen ist, worin Gibeon vernichtet ist. Jetzt hing und verblieb ihr Leben nur noch an einem einzigen Punkt. Das Rechnen mit der Gnade Josuas. Geschwister, das ist unsere Situation. Genau das ist unsere Situation. Unsere einzige Chance haben wir in der Gnade Josua, Jeshua, Jesus. Das Rechnen mit dieser Gnade. Sicher haben wir hier ein gewaltiges Kapitel, welches uns alle betrifft. Aber wie wenige der Gläubigen sind sich dieser prekären Situation überhaupt bewusst. Wir wandeln gern in der Liebe und Gnade Gottes, die in Fülle dargereicht ist. Aber wir wollen auch daran gedenken. Aber Gibeon erlebte den Sieg, nachdem ihnen alle Hilfen und Hoffnungen genommen waren. Es verblieb ihnen nur noch eine einzige der Hoffnungen. Diese einzige Hoffnung war Josua. Es war schon gesagt, was im Hebräischen der Ableitung Jeshua bedeutet und im Griechisch Jesus heißt. In dem Bewusstsein ihrer Gefahr tun sie das für sie einzig Richtige. Den 5 Amoriterkönigen begegnen sie nicht mit schimmlichem Brot. Das hätten sie denen mal anbieten sollen. Mal davon zu kosten, wie es der Josua getan hat mit den Edlen des Volkes. Bei Israel, da hat das noch ganz gut geklappt. Die waren nicht so infam in der Lüge zu Hause. Aber die Kanaaniterkönige, die wussten da besser Bescheid, mit der Lüge umzugehen. Aber bei dem hätte es nicht funktioniert. Die einzige Erwartung an Hilfe war Josua. Und der Herr Jesus ist es, er will uns damit etwas zeigen. Dass wir so weit kommen müssen, so weit kommen sollen, alle unsere Brücken, alle unsere Stützen, alle unsere Hoffnungen des irdischen Lebens zerbrechen zu lassen, dass nur noch ein einziger Ausweg vorhanden ist. Wisst ihr, diese Geschwister, dieser Ausweg, der allein auch für uns da ist, wenn es uns auch äußerlich gut gehen mag, er kann gar nicht eng genug sein, dieser Ausweg, mit dem wir verbunden sein sollen. Es ist unser himmlischer Herr Jesus. Amen.